Wir haben über 220 Äußerungen von AfD-FunktionärInnen gefunden, die darauf hindeuten, dass die AfD politische GegnerInnen strafrechtlich verfolgen will für demokratisch legitimierte Entscheidungen. Und das ist tatsächlich eine für uns auch erstaunliche Erkenntnis und führt uns dazu, dass wir im Ergebnis die Demokratiefeindlichkeit der Partei bejahen.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Zum Einstieg eine kurze Erinnerung. Wir wollen grundgesetzlich noch besser machen. Deshalb haben wir eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, was dir am Podcast gefällt und was nicht. Danke an alle, die bereits teilgenommen haben. Du hast Lust, uns zu unterstützen? Dann sag uns jetzt deine Meinung. Die Umfrage dauert nicht länger als 5 Minuten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Immer wieder wird diskutiert, ob die AfD verboten werden soll. Bislang gibt es aber keine belastbare Antwort auf die Frage, ob die AfD nach den Maßstäben des Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz verfassungswidrig ist. Bis heute. Ein interdisziplinäres Team der Gesellschaft für Freiheitsrechte aus Juristinnen, Experten für Rechtsextremismus und Datenanalysten hat sich ein gutes Jahr lang genau mit dieser Frage beschäftigt. In einem umfangreichen Gutachten kommen sie zu einer klaren Einschätzung. Die AfD ist verfassungswidrig. Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Wir erklären rechtliche Hintergründe zu politischen Entscheidungen und Debatten. Mein Name ist Janina Zillikens-McFadden. Schön, dass du dabei bist. 1500 Seiten, tausende von Belegen und unzählige Arbeitsstunden. Das Gutachten der Gesellschaft für Freiheitsrechte prüft nach strengen rechtswissenschaftlichen Maßstäben, ob die AfD nach Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz verfassungswidrig ist. Die Ergebnisoffenheit des Gutachtens wurde von den renommierten Staatsrechtlerinnen Sophie Schönberger und Christoph Möllers bestätigt. Was steht nun drin? Darüber spreche ich mit meinen Kolleginnen Helen Greiner und Bija Mouini, die beide Teil des Gutachtenteams sind. Alles, was du wissen musst, zusammengefasst in einer guten Stunde. Halt dich bereit, es wird ein dichtes Gespräch. Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich. Das ist heute unsere 24. Folge und ich freue mich sehr, dass ich heute meine zwei Kollegen, Kolleginnen Bijan und Helen begrüßen darf. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt.
Gern.
Hallo.
Vielleicht kurz vorab, alle, die den Podcast regelmäßig hören, wissen, dass wir sehr stolz sind auf das Kursformat, das es ist. Diese Folge wird etwas länger, weil es ist ein großer Brocken. Es geht um unser Gutachten, was sich angeschaut hat, ob die AfD als verfassungswidrig eingestuft werden kann. Helen, ihr seid ein interdisziplinäres Team und du bist Expertin für Rechtsextremismus. Wissenschaftlich kommst du aus der Soziologie. Erklär doch mal, was war deine Rolle im Gutachtenteam?
Abseits der juristischen Bewertung haben wir uns die Partei auch in ihrer Gesamtheit angeschaut. Also da habe ich untersucht, wie hat sich die Partei seit ihrer Gründung entwickelt? Welche Strömungen gibt es in der Partei? Gibt es eine Strömung, die vorherrschend ist? Wer hat am meisten Einfluss? Und wie arbeiten auch die Personen, die Einfluss haben, zusammen? Grenzt sich die Partei gegen eine radikale Strömung effektiv ab? Welche Verbindungen haben die FunktionärInnen in der Partei zur außerparlamentarischen Extremrechten? Darüber hinaus habe ich mir angeschaut, die Frage ist des darauf Ausgehens. Da wird untersucht, ob die Partei ihre Ziele auch aktiv versucht umzusetzen und ob sie das Potenzial hat, diese zu verwirklichen. Und dann habe ich mir noch den Antisemitismus in der Partei angeschaut.
Bijan, du bist Legal Director bei der GFF und hast das Gutachtenteam geleitet. Und von dir kriegen wir heute den juristischen Blick. Erklär mal, was war dein Fokus?
Also anfangs vor allen Dingen viel Projektsteuerung. Es war ja ein ganz frisches Team, das wir nur für dieses Projekt zusammengestellt hatten und für die GFF ungewöhnlich eben interdisziplinär, wie wir gerade von Helen gehört haben. Und wir hatten auch vor allem mit sehr großen Datenmengen umzugehen, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Und das waren alles auch erstmal organisatorische Herausforderungen. Aber je länger das Projekt war, umso mehr habe ich dann auch tatsächlich Text geschrieben. Ich habe mich vor allem mit den rechtlichen Maßstäben für Verbotsverfahren beschäftigt und auch noch mit einigen Fragen mehr. Und hatte natürlich auch immer die Funktion, das zweite Augenpaar zu sein für alle möglichen Textbausteine, sobald sie fertig waren.
Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD mit einem Gutachten ja bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft. Warum braucht es noch ein Gutachten?
Also dieses Gutachten ist lang, aber es ist nicht unbedingt besonders gut. Also das hat einerseits mit der Struktur der Arbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz zu tun, weil es eben nur die Bundespartei betrachtet hat. Und wenn man die Partei im Ganzen bewerten möchte, muss man sich auch die Landesverbände angucken. Außerdem hat das Bundesamt sich gar nichts angesehen, was in den Parlamenten vor sich geht, also Gesetzentwürfe, Parlamentsreden, weil es glaubt, dass es das nicht darf. Aber jedenfalls, das alles haben wir natürlich auch berücksichtigt. Und es hat auch viele rechtliche Fragen einfach nicht problematisiert. Also wir würden jetzt im Rückblick sagen, dass in unserem Gutachten vielleicht 10-20% der Aussagen, die wir treffen, auch sich so beim Bundesamt für Verfassungsschutz finden. Das heißt, wir gehen schon deutlich über das hinaus, was das BfV ermittelt hat. Und das war auch schon absehbar, als wir anfingen, dass einfach viele Dinge noch nicht wirklich beleuchtet sind. Und deshalb war es schon immer nötig, da noch tiefer zu bohren.
Ihr habt euch ja auf die Verfassungswidrigkeit der Partei konzentriert. Und es gibt im Grundgesetz ja eine Definition, wann ist eine Partei verfassungswidrig. Was steht denn da und wo steht das genau?
In Artikel 21 Absatz 2 heißt es, Parteien, die nach ihren Zielen oder dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen, sind verfassungswidrig. Und diese Formulierung ist alt, die stand schon so im ursprünglichen Grundgesetz und soll ermöglichen, dass auf Antrag einer antragsberechtigten Stelle, also des Bundestags, des Bundesrats oder der Bundesregierung, eine Partei vom Bundesverfassungsgericht verboten werden kann. Es gibt aber auch keine Spezialgesetze, die das näher ausbuchstabieren. Das heißt, wenn man wissen möchte, was denn darunter zu verstehen ist, relativ abstrakte Sätze für eine ziemlich bedeutsame Frage, kann man eigentlich nur auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu diesem Komplex zurückgreifen. Und von denen gibt es nicht besonders viele.
Du hast gerade gesagt, dass das schon im ursprünglichen Grundgesetz drin stand. Das heißt, es ist auch zu verstehen als Antwort auf die NSDAP und was damals passiert ist.
Auf jeden Fall. Und die erste Partei, die da auf dieser Grundlage verboten wurde, war auch die Sozialistische Reichspartei. Also eine Partei, die zumindest in der Nachfolge, politischen Nachfolge der NSDAP stand.
Es gab mehrere Verbotsverfahren gegen die NPD und es gibt da auch drei rechtsspannende Urteile vom Bundesverfassungsgericht. Konntet ihr aus diesen Urteilen irgendwas ableiten für euer Gutachten?
Ja, das sind, wie ich gerade schon andeutete, die Hauptquellen dafür, wenn man ermitteln will, worauf es eigentlich ankommt. Also die rechtlichen Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht vor allem in seinem Urteil von 2017 formuliert hat, sind maßgeblich und wir haben uns auch stark daran orientiert. Wir haben die zwar punktuell durchaus noch präzisiert oder an manchen Stellen erweitert, um Erwägungen, die das Gericht damals nicht anstellen wollte oder nicht musste. Aber das ist im Prinzip der Leitstern, an dem man sich orientieren muss.
Eine der großen Fragen, die uns auch auf Social Media schon häufiger gestellt worden ist, was ist eigentlich für so ein Parteiverbotsverfahren relevant? Also sind es nur Parteiprogramme oder vielleicht auch Aussagen in Reden oder geht es vielleicht sogar so weit, dass auch Social Media Posts angeschaut werden? Was ist in eure Einschätzung eingeflossen und mit welchen juristischen Maßstäben habt ihr gearbeitet?
Ich habe ja eingangs die Definition aus dem Grundgesetz genannt, dass es auf die Ziele der Partei und das Verhalten ihrer AnhängerInnen ankommt. Und das muss man erstmal strikt voneinander unterscheiden. Das ist auch einer der Punkte, den wir zum Beispiel präzisiert haben bei den rechtlichen Maßstäben. Also, dass wir die Ziele tatsächlich beziehen auf das, was eine Partei vorhat. Und das Verhalten ihrer Anhänger, das ist, was sie gegenwärtig schon tut. Und Letzteres können zum Beispiel auch Straftaten sein, also wenn beispielsweise ParteifunktionärInnen Volksverhetzungen begehen und damit bestimmte Menschengruppen angreifen. Aber primär kommt es erst einmal auf die Wahlprogramme an. Das ist natürlich der Teil im Parteikosmos, der am relevantesten ist, weil er demokratisch legitimiert ist. Aber das Bundesverfassungsgericht hat schon lange klargestellt, dass es nicht nur auf das ankommt, was eine Partei nach außen hin kundtut, sondern auf das, was sie wirklich will. Und um diesen wirklichen Willen zu ermitteln, ist es notwendig, dass man sich auch die Aussagen insbesondere ansieht von idealerweise möglichst hochrangigen FunktionärInnen der Partei. Also wenn wir von FunktionärInnen sprechen, dann meinen wir InhaberInnen von Ämtern, also in der Partei oder von Mandaten, also Abgeordnete insbesondere. Und auf die kommt es primär an.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, du hast gerade von Volksverhetzung gesprochen, was ja auch eine Aussage ist, aber nicht jede Aussage ist relevant. Wenn sie jetzt Alice Weidel zum Beispiel bei irgendeiner Art von Rede hinstellt und sagt populistische oder geschmacklose Dinge, dann ist das nicht notwendigerweise relevant für die Einschätzung, weil man da vielleicht keine, ich sag mal, Gesetzvorhaben oder explizites Handeln hintersehen kann.
Ja, worauf es am Ende ankommt, ist die Ziele zu bestimmen. Also die Ziele der Partei, die wir definieren als eine Zusammenschau von Ideologie und rechtlichen Maßnahmen, die auf dieser Ideologie aufbauen. Und Ideologie kann informieren darüber, was eine Partei vorhat oder mit welcher Intensität sie bestimmte Dinge vorhat. Aber am Ende entscheidend ist, was sie rechtlich vorhat. Und wenn man wissen möchte, ob zum Beispiel Alice Weidel das Tragen von Kopftüchern im gesamten öffentlichen Raum verbieten möchte, dann kann man in einem Interview sehen aus 2017, in dem sie genau das sagt. Natürlich heißt das dann nicht automatisch, dass die AfD Kopftücher im öffentlichen Raum verbieten möchte, sondern das ist dann erstmal ihre Position. Sie war auch damals schon eine hochrangige AfD-Funktionärin. Aber da wird es dann auch teilweise komplex, wenn man dann die sogenannte Grundtendenz einer Partei ermitteln möchte, die man dann zusammentragen muss aus ganz vielen Einzeläußerungen, gerade wenn eben etwas nicht im Wahlprogramm steht.
Und du hast gerade gesagt, dass Aussagen oder Verhalten von AnhängerInnen nicht oder nur in Teilen relevant war. Helen, hat das auch damit zu tun, dass man vielleicht nicht so genau diesen Zirkel schließen kann? Also wer ist jetzt genau Anhängerin? Also ist jetzt eine Wählerin der AfD, wäre deren Verhalten schon relevant für die Verfassungswidrigkeit?
Es wäre nur relevant, wenn man die Aussage oder eine Handlung der AfD eindeutig zuordnen kann, zum Beispiel über eine Zustimmung von ParteifunktionärInnen. Aber dann müsste man das immer recherchieren und man müsste schauen, gibt es Zustimmung, gibt es aber auch nochmal Distanzierungen und das wäre ein enormer Aufwand, das für jede einzelne Aussage zu prüfen.
Bevor wir inhaltlich einsteigen, würde ich gerne mal besser verstehen, wie ihr technisch gearbeitet habt. Das Gutachten ist ja, glaube ich, jetzt 1500 Seiten lang geworden. Deswegen die Frage, wie viele Belege habt ihr jetzt am Ende zusammen und wie habt ihr da einen Überblick behalten?
Am Ende sind 2.500 Belege in das Gutachten mit eingeflossen. Zu diesen Belegen sind wir gekommen, indem wir zuerst einmal aufgrund unterschiedlicher Wissensbestände, also aufgrund von wissenschaftlicher Literatur, aufgrund des BfV-Gutachtens, der NPD-Urteile, haben wir Suchanfragen entwickelt, in die wir geschrieben haben, was wir suchen, was wir aber auch nicht suchen und dafür auch Beispiele mit angefügt. Mit diesen Suchanfragen haben wir dann 3 Millionen Datenpunkte automatisiert analysiert. Und daraus hat sich dann eine Datenmenge von 33.000 Belegen ergeben oder Datenpunkten.
Die wirklich relevant waren für euer Projekt.
Die erstmal die automatisierte Suche als relevant eingestuft hat. Und die mussten wir dann händisch nochmal durchgehen. Also Schritt für Schritt haben wir uns die angeschaut. Dafür haben wir nicht so viel Zeit verwendet, sondern wir haben einfach geschaut, könnte das relevant sein, könnte das nicht relevant sein. Wenn wir gesagt haben, das ist relevant, dann haben wir nochmal den Kontext angeschaut. Also ist es wirklich von einer Person aus der AfD oder ist zum Beispiel das eine Antwort auf einen anderen Post und in der Gesamtschau dieser 2 Posts doch, dass da ein anderer Schluss gezogen werden kann. Dann wurde das wieder aussortiert. Und alles, was dann als relevant eingeschätzt wurde, ist dann in die Feinanalyse für die einzelnen Forschungsfragen integriert worden. Und für die hat sich dann Schritt für Schritt ein Gesamtbild ergeben.
Du hast dir die Strukturen der AfD genauer angeschaut, Helen. Mächtige Einzelpersonen, ihr Umfeld, aber auch das Vorfeld der AfD. Was kann man in diesen Netzwerken ablesen und warum ist das relevant für die Verfassungswidrigkeit?
Relevant ist es für die Verfassungswidrigkeit, um zum Beispiel zu schauen, wenn es Positionen in der Partei gibt, gibt es auch Gegenpositionen? Gibt es eine Strömung, die sich gegen diese vorherrschende Strömung noch versucht durchzusetzen? Und das ein Ergebnis der Analyse ist, dass die radikalen Kräfte sich durchgesetzt haben. Die AfD ist gestartet als ein Sammelbecken von unterschiedlichen Personen und im schrittweisen Prozess haben sich die inhaltlichen und personellen radikalen Kräfte durchgesetzt, sodass wir jetzt die Situation haben, dass es eigentlich keinen öffentlichen Widerstand mehr dagegen gibt. Das sieht man zum Beispiel im Bundesvorstand spätestens seit 2022. den Bundesvorstand, den wir jetzt haben, seit 2024, der wird ja bald neu gewählt, aber im Moment ist es noch so, dass da gemessen an ihrer Mitgliederanzahl proportional die ostdeutschen Landesverbände überrepräsentiert sind, also die Landesverbände, die schon seit Beginn durch völkisch-nationalistische Positionen geprägt sind. Wir sehen das auch, dass Personen, die in der Jungen Alternative sozialisiert wurden, die auch sehr früh radikal aufgetreten ist, inzwischen wichtige Positionen auf Bundes-, Landes-, Europaebene besetzt. Und ich habe mir auch die Ordnungsmaßnahmen und die Unvereinbarkeitsliste angeschaut, weil das sind ja Mittel, mit denen die Partei sich gegen rechtsextreme Kräfte einsetzen kann. Und das, was sie auch sagt in ihrer Verteidigungsstrategie, dass sie sich damit abgrenzen würde. Aber da lässt sich keine konsequente Anwendung dieser Maßnahmen erkennen. Personen, die im BfV-Gutachten sehr oft vertreten sind und auch die in unserem Gutachten sehr oft vertreten sind, gegen die wurden keine Maßnahmen eingeleitet. Also zum Beispiel Stefan Brandner, der stellvertretende Bundesvorsitzende, oder Lena Kotré, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende aus Brandenburg. Und auch die Unvereinbarkeitsliste, da stehen Organisationen drin. Und das bedeutet, dass Personen, die in der Partei sind, nicht auch in diesen Organisationen sein dürfen. Aber das ist eine formale Abgrenzung, weil in der Praxis sehen wir, dass mit Personen aus diesen Organisationen ein reger Austausch stattfindet. Und dann wird gesagt, okay, das ist nur formal und man darf mit denen sprechen. Aber dadurch zeigt sich ja auch die inhaltliche Nähe. Und das sehen wir auch in den Verbindungen zu außerparlamentarischen Rechten. Da geht man auf gemeinsame Treffen, man schreibt Gastbeiträge in den einschlägigen Magazinen, also ob das Kompakt oder Sezession ist. Und das betrifft auch die Parteispitze.
Was sind die wichtigsten Netzwerke? Du hast gerade Alice Weidel schon genannt, aber es gibt ja zum Beispiel auch Björn Höcke, der eine große Präsenz hat. Also was sind nochmal so die Knotenpunkte in dem Netzwerk der AfD?
Also Alice Weidel ist aktuell die einflussreichste Person. Sie ist es formal als Bundessprecherin und Fraktionsvorsitzende. Sie war die alleinige Spitzenkandidatin für die Wahl 2025. Formal ihr gleichgestellt ist Tino Chrupalla, aber seine Machtbasis ist geschwächt.
Also
er ist Co-Bundessprecher und Co-Fraktionsvorsitzender. Und Alice Weidel stützt ihren Einfluss vor allem auf die Zusammenarbeit mit dem sogenannten Münzenmeier-Netzwerk. Also Sebastian Münzenmeier ist da so die zentrale Figur. Und das ist eine zentrale Machtstruktur aktuell in der Partei. Die besetzen wichtige Positionen auch auf Bundes-, Landes- und Europaebene. Und die treffen Absprachen im Hintergrund, die koordinieren Konsenslisten für Wahlen und können damit die Ausrichtung der Partei maßgeblich beeinflussen. Und die sprechen sich mit Alice Weidel ab, aber auch mit dem Lager um Björn Höcke. Björn Höcke leitet den Landesverband seit Beginn. Er hat da wirklich eine feste Position, hat sich die Leute um sich herum gesucht und da gibt es auch keinen Widerstand. Und die Leute aus dem Münzenmeier-Netzwerk und das Lager um Björn Höcke, die stehen sich auch inhaltlich relativ nah. Die Münzenmeier-Leute versuchen ein bisschen weniger so ein bisschen professioneller aufzutreten, also so nach außen so ein bisschen ein anderer Umgang, aber inhaltlich ist da kein großer Unterschied. Und das sind drei Lager in der Partei, die sich auch zusammen in wichtigen Fragen abstimmen. Und somit ist der Einfluss von Alice Weidel stützt sich auf diese radikalen Kräfte in der Partei.
Und die haben im Prinzip, also hat sich angefangen mit Bernd Lucke und irgendwie einer eher eurokritischen Ausrichtung der Partei. Diese ganzen Personen wurden quasi nach und nach rausgedrängt und es hat sich dieser eher rechtsradikale Kern die Macht gesichert.
Genau, also es gab mehrere Punkte, wo viele dieser Kräfte, diese wirtschaftsliberalen Kräfte, die Partei verlassen haben. Aber es gibt auch Personen, die sich einfach in dem Zeitraum radikalisiert haben oder die diese Ausrichtung zumindest dulden. Es gibt natürlich auch Unterschiede heute noch innerhalb der Partei. Inhaltlich, das betrifft zum Beispiel die Außenpolitik, das ist immer wieder ein Streitpunkt. Aber in den Kernthemen, also in der Migrationspolitik und auch im Umgang mit dem politischen Gegner, da ist man sich weitestgehend einig.
Wenn man als Laie oder Laien von außen auf die AfD schaut, kommt man, glaube ich, schnell zu dem Punkt, wo man denkt, die müssen doch verboten werden, das geht doch nicht, was sie machen. Aber ihr habt natürlich streng juristisch erörtert, ob die AfD verfassungswidrig ist. Und dafür habt ihr euch die freiheitlich-demokratische Grundordnung angeschaut, beziehungsweise euch daran orientiert, hast du eingangs schon gesagt, Bijan. Und die setzt sich aus drei Säulen zusammen: dem Demokratieprinzip, dem Rechtsstaatsprinzip und der Menschenwürdegarantie. Bijan, erklär mal kurz dieses juristische Konzept und wo ist quasi an der Tipping Point, wo man sagt, wenn das erfüllt ist, dann ist die Partei verfassungswidrig.
Also das, was du gerade ausbuchstabiert hast, nennt das Bundesverfassungsgericht die zentralen Grundprinzipien, also ohne die eine moderne Demokratie nicht funktionieren. Und das ist eine sehr wichtige Schwelle. Eine Partei ist nicht schon dann für sich genommen, also sie, die Partei, verfassungswidrig, wenn sie irgendwelche verfassungswidrigen Forderungen aufstellt. Also man kann als Partei den Anspruch haben, das Grundgesetz zu reformieren beispielsweise, und in gewissen Grenzen geht das ja auch. Das ist zulässig, es gibt ein Verfahren dafür. Das heißt, das Prüfprogramm ist sehr reduziert. Man muss prüfen, ob zum Beispiel eine Forderung die Menschenwürde selbst verletzt, also den Menschen im Kern seiner Integrität, seiner Identität betrifft, ob seine elementare Rechtsgleichheit in Frage gestellt wird durch die Partei und auch nicht nur in einer einzelnen Beziehung, sondern wirklich strukturell. Und zum Beispiel elementare Rechtsgleichheit bedeutet, dass jemand nicht nur in einer einzelnen Beziehung ungleich behandelt wird, ohne Grund, sondern dass an nicht oder schwer verfügbare Merkmale angeknüpft wird, also zum Beispiel Religion oder Herkunft, was auch in Artikel 3 Absatz 3 normiert ist, aber auch andere Merkmale wie zum Beispiel die Staatsangehörigkeit, die man nicht leicht ablegen kann. Dann muss es zu einer schwerwiegenden Freiheitsverletzung führen, also zu einem echten großen Nachteil von Bedeutung. Und das Ganze muss auch willkürlich sein. So definieren wir die Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit. Und nur wenn diese drei Kriterien alle erfüllt sind, kann man auch von einer Menschenwürdeverletzung sprechen. Um das konkret zu machen, man kann einzelne Verletzungen der Religionsfreiheit fordern, ohne zugleich schon die Menschenwürde der Angehörigen dieser Religion zu verletzen. Ähnlich ist es mit dem Demokratieprinzip und dem Rechtsstaatsprinzip, dass eben nur ganz wesentliche Ausprägungen dieser Prinzipien geschützt sind von Artikel 21 Absatz 2. Also nur diese wesentlichen Prinzipien sind geschützt vor einer Partei, die die Regierung übernehmen könnte, um sie zu verletzen.
Also es könnte sein, dass man Tendenzen in bestimmten Bereichen sieht. Wir werden dann gleich noch ausführlich drüber sprechen. Aber das sozusagen nicht ausreicht für diese Bewertung, die Partei handelt oder ist verfassungswidrig.
Genau, selbst wenn man einzelne Menschenwürdeverletzungen vorhätte, reicht das auch noch nicht. Sondern man muss wirklich ein politisches Konzept nachweisen, das zeigt, dass die Partei gegen die Menschenwürde, das Demokratieprinzip oder das Rechtsstaatsprinzip ausgerichtet ist.
Dann lass uns das mal nach und nach entpacken. Also die erste Säule der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist das Demokratieprinzip. Was versteht man unter diesem Prinzip, Bijan, und wie und wo ist es im Grundgesetz definiert?
Also das Demokratieprinzip ist in Artikel 20 des Grundgesetzes verankert und besagt, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Also jeder, der darauf ausgeht, diese Legitimation oder diese Kette zum Volk zu unterbrechen und den Prozess der Willensbildung erheblich zu erschweren, verletzt das Prinzip. Also, dass man zum Beispiel das Wahlrecht so manipuliert, dass man es unmöglich macht oder enorm erschwert, dass es nochmal zu Regierungswechseln kommt. Aber auch der willkürliche Ausschluss von Einzelnen aus diesem Prozess der politischen Willensbildung ist eine Verletzung des Demokratieprinzips.
Das heißt, wenn ich spreche jetzt mal als Laien, die ich bin, wenn jetzt die AfD Politiker oder Politikerinnen einschüchtert zum Beispiel und die ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben können, dann wäre das schon ein Aspekt, den ihr euch angeschaut habt, der relevant ist?
Genau, das ist ein Aspekt, den wir uns unter der Überschrift Unterdrückung politischer GegnerInnen angucken. Und da kommt dann das zum Tragen, was ich vorhin kurz erklärt habe, nämlich die Unterscheidung zwischen den Zielen einer Partei und dem Verhalten ihrer AnhängerInnen. Als Ziel haben wir uns angesehen, ob die Partei vorhat, PolitikerInnen anderer Parteien für demokratisch legitimierte Entscheidungen strafrechtlich zu verfolgen. Und auf der Verhaltensebene haben wir uns angesehen, genau das, was du eben erwähnt hast, nämlich ob die Partei gegenwärtig schon Menschen einschüchtert, politische GegnerInnen einschüchtert und dadurch ein Klima schafft, in dem eine freie politische Willensbildung eben nicht mehr möglich ist.
Fallen unter politische Gegner und GegnerInnen auch die Anhänger und Anhängerinnen von Parteien oder geht es nur um Politiker selbst?
Nee, das ist schon weiter zu verstehen. Also es geht tatsächlich darum, diesen Prozess der Willensbildung zu schützen und der umfasst natürlich und wird auch getrieben von anderen Menschen außerhalb der Politik, also insbesondere auch von Journalistinnen oder auch von Aktivistinnen.
Vielleicht mal ein praktisches Beispiel. Wenn jetzt eine Aktivistin online von einem rechtsextremen Mob eingeschüchtert wird und dann nicht mehr protestieren geht oder wie auch immer, sich politisch nicht mehr einbringt. Ist das schon ein Aspekt, der bei euch relevant ist?
Der kann relevant sein, aber dafür müsste man jetzt in dem konkreten Beispiel nachweisen, dass mindestens ein AfD-Funktionär das mitbetrieben hat oder aller mindestens gut fand und das auch erklärt hat.
Wenn man das zu Ende denkt, ne, diesen Kampf gegen das Demokratieprinzip, du hast gerade schon gesagt, wenn man Wahlen verhindert, wenn man PolitikerInnen einschüchtert, wenn man Wählerinnen dieser anderen Parteien einschüchtert, wenn man das zu Ende denkt, dann würde es ja bedeuten, dass die parlamentarische Demokratie ganz abgeschafft würde. Konntet ihr das nachweisen, dass die AfD das vorhat?
Nein. Also das Bundesverfassungsgericht formuliert, wenn eine Partei als Ziel hat, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen und nicht durch ein gleichwertiges, auch demokratisches System zu ersetzen, dann ist das eine Verletzung des Demokratieprinzips. Und diese hohe Schwelle erreicht die AfD nicht, nach allem, was wir kennen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat an seinem sehr langen Gutachten sehr viele Belege in diese Richtung vorgelegt, die wir allerdings nicht für relevant halten. Also das hat das BfV unter die Überschrift "Verächtlich machen des Staates und seiner Institutionen" gepackt. Und da sind sehr viele Dinge drin, ganz überwiegend, die wir als noch legitime Staatskritik begreifen. Aber wir haben einen sehr interessanten Aspekt ermittelt, nämlich wir haben über 220 Äußerungen von AfD-FunktionärInnen gefunden, die darauf hindeuten und die auch ernst zu nehmen sind, dass die AfD politische GegnerInnen verfolgen will, strafrechtlich verfolgen will, für demokratisch legitimierte Entscheidungen, zum Beispiel für Entscheidungen während der Corona-Pandemie, für Entscheidungen in der Migrationspolitik, für Waffenlieferungen in die Ukraine, für den Atomausstieg, also für sehr viele Entscheidungen, die überhaupt nicht strafrechtlich relevant sind und aber die AfD mit sehr vielen ihrer FunktionärInnen mit großem Drang verfolgen möchte, also Haftbefehl für Angela Merkel, für Karl Lauterbach, das sind so Floskeln, die sie verwendet. Und das ist tatsächlich eine für uns auch erstaunliche Erkenntnis, dass das in diesem Umfang geschieht und führt uns dazu, dass wir im Ergebnis die Demokratiefeindlichkeit der Partei bejahen.
Das heißt, ich habe jetzt verstanden, dass die AfD die parlamentarische Demokratie komplett abschaffen will, konntet ihr quasi nicht nachweisen, aber ihr seht da starke Tendenzen. Deswegen die Frage eingangs zu dem, was du gesagt hast, dass wenn die AfD eine der Säulen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gefährdet, dann ist die Verfassungswidrigkeit gegeben. Was wäre jetzt deine Einschätzung hier zum Demokratieprinzip?
Also wir kommen zu dem Ergebnis, dass wir zwar der AfD nicht nachweisen können, dass sie den Parlamentarismus abschaffen will, ersatzlos, aber dass sie ihre politischen Gegner unterdrücken möchte. Einerseits durch die Strafverfolgung von PolitikerInnen anderer Parteien und andererseits schon faktisch durch das Verhalten ihrer AnhängerInnen, nämlich durch konkrete, da haben wir auch einige Dutzend Belege, Einschüchterungsversuchen gegenüber politischen GegnerInnen, in die man zum Beispiel auch einschließen kann, die Aussagen gegenüber bekannten Deutschen mit Migrationsgeschichte, die AfD aus dem deutschen Volk ausschließen will, ausbürgern möchte und dergleichen mehr. Das heißt, wir kommen zu dem Ergebnis, dass die AfD darauf ausgeht, das Demokratieprinzip zu verletzen.
Die zweite Säule der freiheitlichen demokratischen Grundordnung ist das Rechtsstaatsprinzip. Auch hier die Frage, was versteht man darunter und findet man eigentlich im Grundgesetz was dazu?
Ja, also in erster Linie geht es da vor allem um den Schutz der Verfahren, dass die insbesondere Gerichte unabhängig arbeiten können und es geht um das Gewaltmonopol des Staates. Und in der Beziehung haben wir auch ein paar Anhaltspunkte gefunden. Also es gibt gerade auf die richterliche Unabhängigkeit immer wieder Angriffe aus Reihen der AfD. Da haben wir etwa, ich glaube, gut 20 Belege gefunden, die zum Beispiel darauf hinauslaufen, dass RichterInnen namentlich und mit Foto angegangen werden in Social Media. Mhm. Und das hat natürlich eine einschüchternde Wirkung auf nicht nur die Betroffenen, sondern auch auf andere RichterInnen, die wissen, dass sie eine politisch kontroverse Entscheidung fällen könnten, die AfD oder andere bestimmte rechtspopulistische Portale aufgreifen könnten. Und wir haben solche Anhaltspunkte, aber die erreichen keine hinreichende Systematik, dass man der AfD jetzt vorhalten könnte, sie würde das Rechtsstaatsprinzip angreifen.
Also wenn man jetzt Ungarn als Beispiel nehmen würde, wo von dem gesamten höchsten Gericht oder Teil des höchsten Gerichts Richterinnen ausgetauscht wurden und solche Sachen, also dass die Justiz wirklich unterwandert wird, diese Pläne kann man der AfD nicht nachweisen.
Nein. Also es gibt natürlich viel Kritik in der AfD an auch Gerichtsentscheidungen und an RichterInnen. Aber daraus zu schließen, dass sie diese Gerichte nun künftig alle mit ihnen wohlgesonnenen Leuten besetzen würden und das auch gegen eigentlich bestehende Verfahren und gesetzliche Vorgaben, dafür haben wir keine Anhaltspunkte oder jedenfalls nicht genügend.
Okay, das heißt, wenn man nochmal so in diesem Konzept der freiheitlich-demokratischen Grundordnung denkt und der Frage der Verfassungswidrigkeit, würde eure Einschätzung zu dieser Säule der Rechtsstaatlichkeit sozusagen nicht ausreichen für ein Parteiverbotsverfahren?
Richtig.
Die dritte und letzte Säule und auch die umfangreichste in eurem Gutachten ist die Menschenwürde. Welche Aspekte habt ihr euch da angeschaut, um zu beantworten, ob die AfD diese verletzt?
Wir haben uns einerseits angesehen, wie die AfD mit Musliminnen umgehen würde, wie sie und ob sie einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff realisieren würde, wie sie mit Schutzsuchenden umgehen würde.
Also Asylbewerberinnen etc.
Genau. Und wie sie mit insbesondere Transpersonen umgehen würde. Und wir haben uns auch noch angesehen, ihre Politik gegenüber Menschen mit Behinderung und den Komplex Antisemitismus.
Migration und besonders die muslimische Gemeinschaft negativ zu besetzen, ist ja eines der Kernthemen, könnte man sagen, der AfD. Aber auch insgesamt ist das Weltbild der AfD stark ideologisch geprägt. Helen, du hast dich damit im Detail beschäftigt. Was sind die vorherrschenden Überzeugungen?
Wir haben bei der AfD ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis nachgewiesen. Also im Grundgesetz wird ja das Volk über die Staatsbürgerschaft definiert. Also jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, gehört auch zum deutschen Volk. Die Vorstellung des ethnischen Volks knüpft die Zugehörigkeit, verknüpft die mit der Abstammung, mit der Ethnie und mit der Kultur. Bei der AfD kann man feststellen, dass sie dieses Volksverständnis vertritt, dieses ethnisch-kulturelle. Und das zeigt sich zum Beispiel darin, dass Deutschen mit Migrationsgeschichte ihr Deutschsein abgesprochen wird oder dass Migration so verstanden wird, dass es das deutsche Volk auslöscht. Also dass Menschen da hinzukommen und die lösen sozusagen das deutsche Volk dann auf, wodurch diese Unterscheidung sichtbar wird. Und wir konnten auch sehen, dass sie ein homogenes ethnisches Volk anstrebt. Und da gibt es Maßnahmen, zum Beispiel eine selektive Familienförderung, also die Geburtenrate deutscher Frauen soll erhöht werden und auch die Geburten deutscher Kinder aus dann so rein deutschen, also in Anführungszeichen Familien sollen finanziell gefördert werden. Da gibt es zum Beispiel das Kinderbegrüßungsgeld in Thüringen und in Niedersachsen.
Du hast gerade schon Pläne bzw. Vorhaben genannt. Gibt es noch weitere, an denen man diesen Rassismus der AfD erkennen kann?
Also der Umgang mit Schutzsuchenden, dann die Abwertung von Staatsbürgern, nicht nur in der Beziehung, dass nur bestimmte Geburten gefördert werden, sondern auch, dass bestimmte Deutsche unter der Drohung stehen, ausgebürgert zu werden. Die Ausgrenzung von insbesondere Musliminnen durch die Erschwerung ihrer Religionsausübung, die gezielt auch den Islam als Religion verdrängen soll. Das sind alles letztlich rassistisch motivierte politische Forderungen.
Und welche expliziten Pläne, Forderungen oder Gesetzvorhaben habt ihr euch da angeschaut oder konntet ihr identifizieren fürs Gutachten?
Also die AfD hat in ihr letztes Bundestagswahlprogramm von 2025 die Forderung aufgenommen, dass das Tragen islamischer Kopftücher, also nur islamischer Kopftücher, in öffentlichen Einrichtungen untersagt sein soll. Und öffentliche Einrichtung ist ein juristischer Begriff, darunter fallen zum Beispiel Universitäten oder Rathäuser oder andere Behörden, selbst öffentlich betriebene Krankenhäuser und auch Bahnhöfe können darunter fallen. Und das hätte natürlich für einen beträchtlichen Teil der muslimischen Frauen, die die Kopftuchpflicht als obligatorisch wahrnehmen, die Folge, dass es faktisch ein Betretungsverbot wäre für all diese Einrichtungen und sie aus wesentlichen Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen würden. Und das ist natürlich eine besonders drastische und eben sehr stark diskriminierende, weil nur muslimische Frauen betreffende Maßnahme. Dazu kommen aber auch andere Maßnahmen, die nur den Islam oder die islamische Religionsausübung betreffen, wie zum Beispiel das Verbot, Minarette zu bauen, das Verbot, Muezzin-Rufe erklingen zu lassen. Und es gibt auch in Sachsen die Forderung, dass Moscheebauten insgesamt verboten werden sollen und in Brandenburg und Bayern die Forderung, dass solche Moscheebauten unter den Vorbehalt eines Bürgerentscheids gehören, was natürlich faktisch, jedenfalls so die Vorstellung der AfD, auch dazu führen würde, dass es nicht zu Moscheebauten in diesen Bundesländern käme.
Also es ist eine klare Erschwerung oder starke Einschränkung der Ausübung der Religion oder der Religionsfreiheit. Aber es scheint auch darauf zu zielen, alle sozusagen Aspekte dieser Religion auch in der Öffentlichkeit einfach verschwinden zu lassen. Als würde diese Gemeinschaft gar nicht existieren.
Genau, das ist das teilweise auch erklärte Ziel, dass der Islam verdrängt wird aus der Öffentlichkeit. Und für manche in der AfD mag darunter auch wirklich da mitschwingen, die Hoffnung, dass Musliminnen auch das Land schlicht verlassen. Aber das wiederum konnten wir ihr nicht nachweisen, dass das das erklärte Ziel der Partei ist. Trotzdem ist es natürlich hochgradig diskriminierend und auf eine so gravierende Art und Weise auch demütigend und eben abwertend, dass wir zu einer Verletzung der elementaren Rechtsgleichheit von Musliminnen in Deutschland kommen.
Das passt ja gut zu der Remigrationsdebatte, die du auch eingangs schon genannt hast. Und die AfD unterscheidet ja auch nicht zwischen Schutzsuchenden und Menschen, die Migrationshintergrund haben, den Islam leben, aber eine Staatsbürgerschaft haben. Da machen sie jetzt keinen Unterschied.
Nee, in der Beziehung überhaupt nicht. Also im Gegenteil, im Wahlprogramm von 2017 haben sie zum Beispiel alle 5 Millionen Musliminnen in Deutschland zu einer Gefahr für das Land erklärt. Also da wird nicht unterschieden, sondern das trifft alle Musliminnen gleichermaßen.
Die Islamfeindlichkeit der Partei ist offensichtlich. Aber wie sieht's aus mit der jüdischen Gemeinde? Oder anders gefragt, ist die AfD antisemitisch?
Also im Antisemitismus, da liegt das so ein bisschen anders. Wir haben vor allem auch keine konkreten Maßnahmen gefunden, die sich direkt an Jüdinnen und Juden richten. Wir haben auch nur einzelne Aussagen gefunden, die explizit Jüdinnen und Juden benennen und diese herabsetzen. Wir haben vor allem einen strukturellen Antisemitismus in der Partei festgestellt. Das bedeutet also, dass antisemitische Verschwörungstheorien in kodierter Weise verbreitet werden. Zum Beispiel, dass man nicht sagt, Juden machen etwas, sondern Globalisten oder Eliten oder in Bezug auf den wirtschaftlichen Antisemitismus Begriffe benutzt wie Hochfinanz oder Zinsknechtschaft. Was wir da sehen, sind Narrative, die sagen, im Hintergrund gibt es eine Elite, die die Politik lenkt. Da wird auch die Metapher der Strippenzieher und der Marionetten verwendet. Und was man noch sieht, ist zum Beispiel, dass die Medien gelenkt sind. Und da wird auch ein Ziel dahinter vermutet, das Volk aufzulösen. Also dieses Zersetzende, was wir im Antisemitismus haben, steckt da drin. Und eine Weltregierung zu installieren oder eine neue Weltordnung. Und das reaktiviert eben die Erzählung der jüdischen Weltverschwörung. Was wir auch sehen, ist ein sekundärer Antisemitismus oder ein Geschichtsrevisionismus. Also die AfD greift die Erinnerungskultur an, auch programmatisch fordert sie eine andere Erinnerungspolitik. Das Gedächtnis an den Holocaust wird mit Begriffen wie Schuldkult abgewertet und gleichzeitig wird gefordert, an die eigenen Opfer oder an die deutschen Opfer zu erinnern, wodurch Jüdinnen und Juden und auch Sinti und Roma aus dieser Gruppe ausgeschlossen werden, sprachlich.
Das ist der berühmte Fliegenschiss von Gauland.
Ja, genau. Also die Verbrechen werden auch bagatellisiert. Eine Leugnung des Holocausts haben wir nicht gefunden.
Das ist ja in gewisser Weise irgendwie auch widersprüchlich, weil die AfD ja ihre islamkritische Haltung stellenweise auch schon damit begründet, dass sie sagt, wir müssen das deutsch-jüdische Volk schützen. Also wie passt das zusammen?
Genau, also da findet man auch sehr viele Aussagen. Also die AfD inszeniert sich als Schützerin des jüdischen Lebens in Deutschland und instrumentalisiert eigentlich da Jüdinnen und Juden für ihre muslimfeindliche und migrationsfeindliche Politik. Es gibt nicht wirklich eine wirkliche Auseinandersetzung. Es beschränkt sich eigentlich darauf und da steckt auch immer ein bisschen dahinter, dass man irgendwie so sagt, ja, der rechte Antisemitismus ist ja gar nicht so schlimm. So, es ist eher der linke Antisemitismus, es ist der Antisemitismus von MuslimInnen. Und das passt ja auch nicht so richtig zusammen in dieser Vorstellung, dass die Globalisten dafür verantwortlich sind, dass diese Migration nach Deutschland kommt und dann ist diese Migration für den Antisemitismus verantwortlich. Also wenn man da wirklich unter Globalisten Jüdinnen und Juden versteht, sind Jüdinnen und Juden eigentlich für den Antisemitismus in Deutschland verantwortlich und das ist auch ein klassisches antisemitisches Muster.
Das heißt, ich habe jetzt verstanden, also es ist über Verschwörungstheorien gesprochen und ganz klare antisemitische Tendenzen sind in der Partei auch zu erkennen. Aber es reicht sozusagen, wenn wir diese rigiden juristischen Maßstäbe anlegen, reicht es für die Verfassungswidrigkeit nicht aus oder dieser Punkt im Kosmos der Menschenwürdegarantie.
Genau, also der Antisemitismus ist kein weiterer Beleg für die Verfassungswidrigkeit, weil Jüdinnen und Juden nicht explizit in ihrer Menschenwürde herabgewürdigt werden und weil die konkreten rechtlichen Maßnahmen fehlen.
2017 zog die AfD erstmals in den Bundestag ein und im Rahmen dieses Wahlkampfs, so wie auch heute, spielte der Umgang mit Geflüchteten und die vermeintlichen Gefahren, die Asylbewerber und Bewerberinnen mit sich bringen, eine große Rolle. Welcher Muster konntet ihr erkennen in Aussagen und Plänen der AfD zu Schutzsuchenden und war das relevant für eure Einschätzung, dass die Partei verfassungswidrig ist?
Es ist auf jeden Fall relevant. Ideologisch ist die Feindseligkeit gegenüber Schutzsuchenden sehr stark ausgeprägt. Es gibt viele rhetorische Muster. Das bekannteste ist eben die millionenfache Remigration, die letztlich auch eigentlich nur das alte Ausländer raus ist, nur in höflich. Und das lägt sich auch schon stark im Programm nieder, was damit gemeint ist. Denn wenn man millionenfach remigrieren will, dann muss man natürlich, und das ist eben eine unserer wesentlichen Erkenntnisse, viele Schutzmechanismen außer Acht lassen. Und das erklärt die AfD auch bisweilen ganz explizit, also zum Beispiel für StraftäterInnen, das heißt, dass die ausnahmslos raus müssen. Sie will den Status der Duldung abschaffen, der unter anderem auch dafür da ist, Menschen vor bestimmten Verletzungen ihrer Menschenwürde zu schützen, selbst wenn sie eigentlich keinen genuinen Schutzanspruch haben. Sie will kein Asylverfahren mehr zulassen für Menschen, die keine aus ihrer Sicht hinreichenden Identitätspapiere haben. Und vor allen Dingen will sie das ganze Schutzsystem an sich abschaffen und ersetzen durch ein rein objektivrechtliches System. Das heißt, man hätte keinen Anspruch mehr auf richterliche Überprüfung, ob man überhaupt einen Schutzstatus hat. Und all das zusammengenommen, also das ideologische Ziel, so viele Menschen wie möglich aus dem Land zu bringen, der Abbau des Schutzsystems, führt aus unserer Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu, dass Menschen auch in Folter, auch in andere menschenunwürdige Behandlungen abgeschoben werden. Und wie gesagt, für bestimmte Gruppen von Schutzsuchenden, wie eben StraftäterInnen und GefährderInnen, sagt sie das sogar explizit, aber auch für andere Gruppen muss man schlicht davon ausgehen. Das ist der eine Punkt, also wie sie Menschen wieder aus dem Land kriegen möchte. Aber auch die, die hier sind, sollen drangsaliert werden. Und natürlich immer auch mit dem Ziel, sie wieder zurückzudrängen. Und dazu werden Sozialleistungen gekürzt, radikal. Eine verbreitete Forderung ist Brot, Bett, Seife, also nur noch eine Sicherung des physischen Existenzminimums für Schutzsuchende, das eben deutlich weniger ist als das menschenwürdige Existenzminimum, das das Bundesverfassungsgericht definiert hat.
Was gehört dazu?
Zu dem menschenwürdigen Existenzminimum gehört eben mehr als nur physisch zu überleben, sondern auch, dass man ein gewisses Minimum an sozialer Teilhabe insbesondere ermöglicht bekommt. Also auch ein paar Euro für kulturelle oder für kommunikative Zwecke. Und das würde die AfD nicht mehr gewähren. Sie würde auch Schutzsuchenden, die hier als Schutzberechtigte länger leben und arbeiten, den Zugang zur Grundsicherung verweigern, wenn sie nicht mindestens 10 Jahre eingezahlt haben. Was natürlich gerade für die Menschen, die nicht in ihre Heimat zurück können, wenn sie arbeitslos werden, katastrophal sein kann, wenn sie schlicht überhaupt keine Sozialmittel bekommen. Und bestimmte Schutzsuchende sollen auch gar keinen Zugang mehr zu grundständiger medizinischer Versorgung mehr erhalten. Also nur noch reine Notfallhilfe und nicht mehr zum Beispiel Impfschutz oder Betreuung in der Schwangerschaft. Und das sind quasi Maßnahmen, die auf Bundesebene gefordert werden. Und dann kommen noch zwei besonders hässliche Forderungen auf Landesebene hinzu, die man eigentlich unter die Überschrift Segregation stellen kann, nämlich die Forderung in Brandenburg, dass Schutzsuchende nicht mehr auf öffentliche Veranstaltungen dürfen, also nicht mehr auf Weihnachtsmärkte, zu Sportveranstaltungen und dergleichen mehr. Und in Sachsen-Anhalt sollen die Kinder von, also Flüchtlingskinder, dauerhaft in separate sogenannte Sonderklassen, also haben keinen Zugang mehr zu den Regelschulen, was die AfD in Sachsen-Anhalt insbesondere damit begründet, dass man dadurch die heimischen Kinder schützt vor ihnen und auch den Flüchtlingskindern signalisiert, dass sie ja nicht lange hier sein werden. Also wie gesagt, selbst für anerkannte Schutzberechtigte und auf Dauer.
Also hier wieder auch eine Mischung aus Dämonisierung im eigentlich wahrsten Sinne. Alle Schutzsuchenden sind Kriminelle, alle Schutzsuchenden hier sind nur für das Sozialsystem da oder für unsere gute Krankenversicherung. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite wieder dieses Unsichtbarmachen. Also geflüchtete Kinder sollen in separate Klassen und Menschen, die einen Schutzstatus haben, dürfen nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen. Das scheint ja alles sehr strategisch aufgebaut zu sein.
Ja, und die große gemeinsame Klammer oder Motivation ist einfach ein rassistisches Weltbild. Ne? Also man will einfach so wenig Kontakt haben mit sogenannten Fremden wie möglich, die man für integrationsunfähig hält und als Belastung und Gefahr empfindet. Und das buchstabiert die Partei eben auch in rechtlichen Maßnahmen gerade gegen Schutzsuchende aus.
Menschenunwürdige Aussagen trifft die AfD auch gegenüber anderen Minderheiten, wie zum Beispiel Queeren und Transpersonen sowie Menschen mit Behinderung. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Aussagen alleine reichen eigentlich nicht aus. Deswegen die Frage, wie schwer wiegen solche Aussagen für die Verfassungswidrigkeit und könntet ihr auch konkrete Vorhaben identifizieren?
Also in der AfD herrscht auf jeden Fall ein Weltbild vor, das von Zweigeschlechtlichkeit und Heteronormativität geprägt ist. Also das klassische Bild der Familie, in der dann auch weitere deutsche Kinder geboren werden. Das ist auf jeden Fall dominant, aber das ist jetzt per se auch noch nicht verfassungsfeindlich, sondern verfassungsfeindlich würde es dann, wenn es sich eben in rechtliche Konzepte übersetzt, die dann zum Beispiel trans, nicht-binäre Interpersonen diskriminiert, systematisch. Und solche rechtlichen Maßnahmen haben wir nicht belegen können. Also es gibt zwar einzelne Forderungen, zum Beispiel nach der Abschaffung der Ehe für Homosexuelle, aber auch dann würde die Partei eher zu einem Zustand zurück, wie ihn das Lebenspartnerschaftsgesetz geschaffen hat, der zwar nicht gleichwertig ist mit der Ehe, aber wahrscheinlich eben keine Menschenwürdeverletzung oder eine Rückkehr vom Selbstbestimmungsgesetz, das ja insbesondere die Angleichung der Geschlechtseinträge für Transpersonen erleichtert hat, zum Zustand davor, zum transsexuellen Gesetz, das zwar auch verfassungswidrig war, aber eben nicht eine Verletzung der Menschenwürde wäre. Das heißt, auf dieser Maßnahmenebene haben wir keine queerfeindlichen Ziele identifiziert. Aber es gibt vor allem in Bezug auf Transpersonen ein systematisches Verhalten der AnhängerInnen der Partei. Da hat sich zum Beispiel Beatrix von Storch sehr hervorgetan mit dem Deadnamen und Missgendern von Tessa Ganserer, einer grünen Bundestagsabgeordneten, die in der letzten Legislaturperiode des Bundestags im Parlament saß. Deadname heißt, Beatrix von Storch hat Tessa Ganserer mit ihrem abgelegten Namen angesprochen und mit ihrem abgelegten Geschlecht und das im Bundestag und immer wieder und auch geteilt und verteidigt von anderen FunktionärInnen auf der Bundesebene. Es gibt da allein mehr als 90 Angriffe auf sie als Person und auch auf andere Transpersonen, immer wieder solche Angriffe. Und diese Form des Verächtlichmachens und des Herabsetzens ist auch, wenn sie eben systematisch erfolgt, aus unserer Sicht ein Beleg, wenn auch von verhältnismäßig geringem Gewicht, für die Verfassungsfeindlichkeit der Partei. In dieser Ausprägung eben durch das Verhalten der AnhängerInnen der Partei.
Wie sieht es in Bezug auf Menschen mit Behinderung aus? Konntet ihr da feindliche Tendenzen erkennen, vielleicht auch Maßnahmen?
Also es gibt einige sehr hässliche behindertenfeindliche Äußerungen der Partei, zum Beispiel von Björn Höcke, der über schulische Inklusion abfällig spricht und plädiert, dass die Schulen gesund sein müssten, was man dann so verstehen muss, dass er Menschen mit Behinderung in Schulen als ungesund empfindet. Also auf der Ebene gibt es einige Äußerungen, auf der Ebene der rechtlichen Maßnahmen wird es dann wiederum ein bisschen dünner und da ist insbesondere der Rückbau von schulischer Inklusion ist sehr weit verbreitet als Forderung in der Partei. Aber das ist relativ unkonkret, also wie stark rückgebaut werden sollte. Es gibt nur in Sachsen-Anhalt die Forderung, schulische Inklusion von SchülerInnen mit Behinderung vollständig zu beenden. Und das wäre ziemlich sicher eine Verletzung von Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 des Grundgesetzes, der gerade Menschen mit Behinderung vor Diskriminierung schützt. Aber auch insoweit konnten wir keine Menschenwürdeverletzung feststellen, die ja eben, wie gesagt, nochmal ein höherer Maßstab ist. Und da bräuchten wir insbesondere für die elementare Rechtsgleichheitsverletzung eine Willkür, die man an der Stelle nicht erkennen kann. Das heißt, trotz der behindertenfeindlichen Tendenzen und der dadurch sicherlich bestehenden Gefahren für Menschen mit Behinderungen, die von der AfD ausgehen, hat das jetzt nicht unser Ergebnis noch weiter gestützt, dass die Partei verfassungswidrig ist.
Das war jetzt der letzte Aspekt der Menschenwürde-Garantie der dritten Säule der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Deswegen lasst uns das nochmal zusammenziehen. Wie fällt euer Fazit zur Menschenwürde mit Blick auf die Verfassungswidrigkeit aus?
Die AfD möchte bestimmte Personengruppen, insbesondere Musliminnen, AusländerInnen im Allgemeinen, gerade Schutzsuchende natürlich, auch Transpersonen und nicht hinreichend ethnisch Deutsche, also Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft, abwerten, verächtlich machen und ausgrenzen. Und wenn man das alles zusammen betrachtet, wird da auch ein politisches Konzept erkennbar, das eben gegen die Menschenwürde an sich gerichtet ist und das verschiedene Klassen an Menschen aufmacht, die nicht gleichwertig sind. Also an oberster Stelle stehen die besonders Deutschen, die richtig ethnisch Deutschen, deren Fortpflanzung gefördert wird und die auch sicher sind vor Ausbürgerung. Und dann gibt es eine Stufe drunter, eben die mit unsicherem Staatsbürgerstatus, der entzogen werden könnte, wenn sie Straftaten begehen oder von Behörden als gefährlich eingestuft werden. Dann geht es immer weiter runter bis letztlich zu geduldeten Menschen, deren Duldungsstatus sogar aberkannt werden soll und die keinen Zugang mehr haben sollen zu wichtiger Gesundheitsversorgung und die nicht auf Volksfeste dürfen und deren Kinder in andere Schulen mit bis zu 40 Kindern gehen müssen. Das ist das Konzept, das wir in Bezug auf die Menschenwürde ermittelt haben.
Das heißt, wenn wir jetzt noch mal einen kurzen, aber umfassenden Blick werfen auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dann habe ich verstanden, wenn es um die Menschenwürdegarantie geht und wenn es um das Demokratieprinzip geht, konntet ihr nachweisen, dass die AfD auch mit ihren expliziten Vorhaben darauf ausgeht, da kommen wir gleich nochmal drauf, diese zu verletzen wahrscheinlich.
Genau, also das Grundgesetz formuliert ja, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen, und die schwächere Stufe davon, die konnten wir belegen.
Wir haben eingangs schon mal kurz über die NPD gesprochen, und in den Urteilen hat das Bundesverfassungsgericht eine Wesensverwandtschaft zwischen der NPD und dem Nationalsozialismus festgestellt. Wie ist das Verhältnis zwischen Nationalsozialismus und AfD?
Also die Wesensverwandtschaft, die könnte auch als Indiz gewertet werden für die Verfassungswidrigkeit. Die konnten wir jedoch nicht nachweisen. Es gibt einzelne Bezugnahmen auf zum Beispiel Sprüche und Symboliken des Nationalsozialismus, aber hier müsste man auch eine glorifizierende Ebene feststellen, und das haben wir nicht nachgewiesen. Auch der Antisemitismus könnte als Wesensverwandtschaft gewertet werden, aber wie ich den ja schon beschrieben habe, unterscheidet der sich ja stark von dem des Nationalsozialismus, der ja vor allem auch durch den eliminatorischen Aspekt und den Erlösungsantisemitismus geprägt war. Deswegen konnten wir da keine Wesensverwandtschaft nachweisen.
Wie sieht es denn aus, wenn man die NPD mit der AfD vergleicht? Es gab 3 Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, die aber aus unterschiedlichen Gründen nicht erfolgreich waren. Konntet ihr Übereinstimmungen zwischen den Parteien finden? Und wenn ja, was bedeutet das für euer Gutachten?
Also auf der einen Seite, Helen hatte ja gerade schon gesagt, konnten wir keine NS-Wesensverwandtschaft feststellen bei der AfD. Und das ist auch schon ein wesentlicher Punkt, in dem die AfD sich von der NPD unterscheidet, die einfach sehr offen rassistisch, antisemitisch ist und von dem Begriff der Volksgemeinschaft ganz stark geprägt ist. Und alle Ableitungen, die das Bundesverfassungsgericht letztlich getroffen hat, die basierten auch auf diesem ideologischen Kern der NPD. Aber wenn man die Konzepte, also das, was letztlich die NPD vorhatte und was das Bundesverfassungsgericht durchgeprüft hat, neben das legt, was wir der AfD jetzt nachgewiesen haben, dann stellt man erstaunliche Ähnlichkeiten fest. Also die schon erwähnten familienfördernden Maßnahmen, die nur bestimmten Deutschen zugutekommen sollen, die Maßnahmen gegen Schutzsuchende, die auch unabhängig von der Situation in ihrem Heimatland abgeschoben werden sollen, das Ausgliedern von AusländerInnen aus dem Sozialsystem, fremdreligiöse Bauten zu beschränken, auch Sonderklassen, Sonderschulen für Flüchtlingskinder einzuführen. Also da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Es gibt nur wenige Punkte, in denen die NPD noch weiter geht als die AfD, zum Beispiel, dass Grunderwerb nur für Deutsche zulässig sein soll. Und aber auch umgekehrt einige Punkte, in denen die AfD deutlich weitergeht und auch viel expliziter wird, wie zum Beispiel beim Verbot islamischer Kopftücher in öffentlichen Einrichtungen. Sodass unser Gesamtschluss ist, also die beiden politischen Konzepte ähneln sich schon sehr stark.
Aber in eurem Gutachten zur AfD habt ihr wahrscheinlich noch deutlich mehr Punkte gefunden, als vom Bundesverfassungsgericht bei der NPD kritisiert worden, oder? Weil ich glaube, man fragt sich an der Stelle schon, okay, es hat bei der NPD nicht funktioniert mit dem Parteiverbotsverfahren, könnte es bei der AfD auch scheitern?
Also der Grund, warum das Verfahren, das in dem Urteil 2017 mündete, gegen die NPD gescheitert war, war eben nicht, wie sie ausgerichtet war. Also die verfassungsfeindliche Ausrichtung der NPD hat das Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung bestätigt und auch in der aus dem Jahr 2024, als es um den Ausschuss von der Parteienfinanzierung ging. Sondern es scheiterte nur daran, dass die NPD nicht das Potenzial hatte, ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsfeindlichkeit bestätigt, aber die Verfassungswidrigkeit der Partei nicht, weil sie keine Chance hatte, ihre Ziele zu erreichen, nach Einschätzung des Bundesverfassungsgerichts, womit wir dann auch schon beim letzten Prüfungspunkt wären.
Ja, diesen Begriff haben wir jetzt häufiger schon verwendet, dass darauf ausgehend, also dass die Partei darauf ausgeht, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen. Was bedeutet das und was zählt da genau hinzu?
Das darauf ausgehen, das setzt sich aus zwei Punkten zusammen. Einmal dem planvollen Vorgehen und der Potenzialität. Das bedeutet, die Partei kann nur verboten werden, wenn sie aktiv darauf hinarbeitet, ihre Ziele umzusetzen und wenn sie das Potenzial besitzt, diese auch zu verwirklichen. Das planvolle Vorgehen, da geht es darum, dass die Partei nicht einfach spontan handelt, sondern dass sie strategisch vorgeht. Da muss es nicht diesen einen großen Plan geben, sondern es muss einfach ein strategisches Vorgehen nachgewiesen werden. Und das sieht man bei der AfD zum Beispiel in der systematischen Bespielung des Themas Migration. Seit spätestens 2015 ist es sozusagen ihr Markenkern geworden. Gauland hat es ja auch als Geschenk für die Partei bezeichnet. Man sieht es aber auch, indem sie sich als einzige Alternative im bestehenden Parteiensystem positioniert. Also das ist natürlich schon im Namen mit drin. Früher hat sich das auf die Europolitik bezogen, aber das wendet sich auf die unterschiedlichsten Themen an, ob das jetzt Corona ist, die Migration oder auch der Krieg in der Ukraine. Damit einhergeht, dass sie systematisch ihren politischen Gegner delegitimiert, dass sie aber auch die Zivilgesellschaft delegitimiert und die Medien. Der Punkt der Potenzialität, der ist auch ganz klar erfüllt. Sie hat einerseits die finanziellen Mittel, die organisatorischen Mittel. Sie hat eine ständig wachsende Mitgliederbasis. In allen 16 Bundesländern hat sie einen Landesverband. Sie ist auf der Kommunalebene vertreten und im Europaparlament. Und was noch dazu zählt, ist natürlich ihre elektorale Stärke. Also bei der Bundestagswahl war sie jetzt zweitstärkste Kraft in Thüringen, stärkste Kraft. Die Umfragewerte für die Wahl in Sachsen-Anhalt zeigen auch, sie ist über 40%. Und damit hat sie natürlich auch die Möglichkeit, Politik zu machen und ihre Ziele umzusetzen.
Helen, eure Einschätzung beruht ja aber quasi gerade auf dem Status quo, was wir bis jetzt sehen können. Könnte es passieren, dass die AfD sich in manchen Punkten einfach mäßigt, also vielleicht sogar sich das Gutachter GFF anschaut und das als Leitlinie benutzt und versteht, ah okay, bis dahin und nicht weiter und dann vielleicht ein Verbotsverfahren scheitert?
Das wäre natürlich möglich. Was man aber natürlich auch sieht, ist, die Partei hat sich seit ihrer Gründung radikalisiert und ist mit diesem Kurs sehr erfolgreich. Also sie unterscheidet sich da auch von anderen Parteien, zum Beispiel in Frankreich oder in Italien, die mehr auf eine Mäßigung setzen, zumindest nach außen, also strategisch. Und bei der AfD ist es genau das Gegenteil. Und wir sehen, dass sie damit ihre besten Ergebnisse hat. Deswegen ist es ein Indiz dafür, dass sie sich vielleicht nicht mäßigen würde? So ein Verbotsverfahren oder diese Aussicht darauf könnte dazu führen. Es gab auch immer wieder in der Partei Stimmen, die sagen, der Kontakt zu Sellner ist vielleicht nicht irgendwie förderlich und sowas. Und man hat es ja auch zum Beispiel an Maximilian Krah gesehen. Der hat seine Position zum Beispiel zur Remigration geändert, 24/21, Anfang 25, und hat das ja auch öffentlich klar gesagt, dass es ein strategischer Kurswechsel ist, dass es für die Partei sehr wichtig ist, dass sie nicht diese ethnische Unterscheidung des Volkes macht. Und damit ist er nicht so gut gefahren. Also da hat er eher Kritik bekommen und es hat seine Position geschwächt. Also da haben wir auch ein Beispiel, das dem widersprechen würde. Aber natürlich kann sich diese Situation auch ändern. Und wenn die Partei in Regierungsverantwortung ist, kommen dann natürlich auch andere Ebenen dazu, die vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen würden, anders aufzutreten. Aber was wir natürlich auch sehen, sind diese ganzen Belege in unserem Gutachten. Das ist ja auch einfach eine inhaltliche Ausrichtung. Und genau, ich finde, das spricht auch einfach für sich.
Die ändert man nicht über Nacht.
Und es ist vor allem vielleicht dann auch nicht glaubwürdig. Also selbst wenn sie ihr Programm jetzt änderte und alles so konform machte, wenn sie unser Gutachten zum Maßstab nimmt, wie glaubwürdig ist diese Distanzierung, diese neue Linie dann noch?
Es scheint ja auch unwahrscheinlich, du hast ja eingangs gerade, was die Netzwerke auch angeht, erklärt, dass die radikalsten Stimmen mittlerweile nicht mehr eingefangen werden, weil es doch nicht ganz homogen ist, aber trotzdem sehr homogen ist, was diese Kernpunkte angeht. Das heißt, dass sie jetzt plötzlich sagen, haben wir nicht so gemeint, ist ja unwahrscheinlich. Ziehen wir es dann noch einmal zusammen. Mit dem Gutachten konntet ihr nachweisen, dass die AfD verfassungswidrig ist und damit hätte ein Verbotsverfahren Substanz und sehr gute Chancen vor dem Bundesverfassungsgericht. Wie geht es jetzt weiter? Ist eure Arbeit damit getan?
Also unsere Kernarbeit ja und das Gutachtenteam, so schön und toll es war, geht jetzt auch in eine wohlverdiente Sommerpause. Aber wir werden natürlich vor allen Dingen noch viel kommunizieren zu dem Gutachten, das erklären. Das ist ja sehr lang, das hast du ja schon erwähnt und auch selbst unsere Zusammenfassung ist lang. Wir haben uns bemüht, eine möglichst gut verständliche Website aufzubauen, auf der man nicht nur das Gutachten findet, sondern sich auch auf allgemeinverständliche Art und Weise etwas führen lassen kann durch unsere Argumentation. Und wir werden natürlich überall hin, wo unsere Expertise gefragt ist, um diese Frage weiter aufzuklären. Aber was wir nicht machen werden, ist jetzt Position zu beziehen zu der Verbotsdebatte selbst. Das war nicht der Anspruch, sondern wir wollten die Debatte weiterbringen, bereichern um einen wesentlichen Baustein, nämlich die Frage, ob ein Antrag Erfolg haben würde. Und das würden wir zumindest jetzt auch deutlich bejahen.
Und jetzt sind quasi die am Zug, die im Zweifel ein Verbotsverfahren anstoßen können. Das ist Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung.
Genau. Und jedenfalls das Argument, ja, das hätte eh keine Aussicht auf Erfolg, lässt sich jetzt deutlich schwieriger machen nach der Arbeit, die wir gemacht haben.
Helen Greiner und Beja Mouini, vielen Dank.
Sehr gern.
Das waren meine Kolleginnen Helen Greiner und Beja Mouini. Wenn du jemandem von dem Gutachten der GFF erzählen oder einfach nur mitdiskutieren willst, sind diese drei Punkte eine gute Leitlinie. Erstens, ein interdisziplinäres Team der GFF konnte mit einem 1500 Seiten langen Gutachten erstmals mit strengen rechtswissenschaftlichen Methoden nachweisen, die AfD ist verfassungswidrig nach Artikel 21 Grundgesetz. Damit hätte ein Antrag auf Verbot der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg. Wie läuft dieses Verfahren ab? In der vierten Folge von Grundgesetzlich habe ich mit Rechtswissenschaftlerin Jelena von Achenbach über die grundrechtlichen Voraussetzungen eines Parteiverbots gesprochen. Zweitens. Dreh- und Angelpunkt der Prüfung ist die freiheitliche demokratische Grundordnung. Diese umfasst die zentralen Grundprinzipien, ohne die eine moderne Demokratie nicht funktioniert. Das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und die Menschenwürdegarantie. Das Gutachten zeigt, dass die AfD mit ihren Vorhaben plant, das Demokratieprinzip und die Menschenwürdegarantie zu beeinträchtigen. Drittens. Besonders wichtig für die abschließende Einschätzung war die Frage, ob die AfD darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Das bedeutet, die Partei muss aktiv darauf hinwirken, ihre Ziele umzusetzen und muss das Potenzial besitzen, diese Ziele auch zu verwirklichen. Ein planvolles, strategisches Vorgehen und das Vorhandensein finanzieller und organisatorischer Mittel sind entscheidend. Das Gutachten der GFF zeigt, dass diese Punkte erfüllt sind. Vielen Dank, dass du dir unsere 24. Folge angehört hast. Grundgesetzlich geht jetzt erstmal in die Sommerpause. Falls du nicht ohnehin schon alle Folgen von Grundgesetzlich gehört hast, kannst du ja mal in unser Archiv gehen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ein paar Folgen nachzuhören. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.